Siehst doch mal so. Ich könnte mir vorstellen, dass du diesen Satz bestimmt schon mal von jemandem dir zugesprochen gehört hast. Sieh das doch mal so. Das sind dann Menschen, die versuchen, uns einzuladen, eine Situation anders zu betrachten. Oder die uns ermutigen wollen, einen etwas traurigen oder bedauerlichen Umstand mal von einer neuen Seite zu sehen. Siehst doch mal so. Und dahinter steht, glaube ich, eine Einsicht, die wir alle kennen. Vieles im Leben lässt sich von unterschiedlichen Seiten betrachten. Nun wird es dich vielleicht verwundern, wenn ich sage, sogar Spielfilme lassen sich von unterschiedlichen Seiten betrachten, von zwei Seiten anschauen. Du fragst dich ja, wie soll das denn gehen? Ein Spielfilm, ja, der hat ja keine großen Spielräume. Der fängt an, dann entfaltet sich die Handlung und irgendwann ist das Ende. Hoffentlich ein Happy End, aber so sieht ein Spielfilm an. So sieht ein Spielfilm aus. Ich habe da etwas gefunden, was einlädt, in Spielfilmen mehr Spielräume zu erkennen. Ich fand das ganz witzig, möchte das gerne mal mit dir teilen. Und zwar lautet die Frage: Was wird aus bekannten Spielfilmen, wenn man sie von hinten anschaut? Ich gebe mal einige Beispiele. Der weiße Hai. Wenn man den weißen Hai rückwärts schaut, geht es um einen Hai, der so lange Leute ausspuckt, bis sie einen Badestrand aufmachen müssen. Oh, das klingt ganz gut. Godzilla. Wenn man Godzilla rückwärts schaut, geht es um eine freundliche Riesenechse, die dabei hilft, eine zerstörte Stadt wieder aufzubauen, um schließlich nach getanem Werk im Ozean schwimmen zu gehen. Auch nicht schlecht. King Kong. Wenn man King Kong rückwärts schaut, geht es um einen Riesenaffen, der auf ein Hochhaus klettert, um zu merken, dass er von der Schauspielerei wirklich genug hat und sich daraufhin auf eine einsame Insel zurückzieht. Okay, King Kong. Und Titanic. Wenn man Titanic rückwärts schaut, geht es um die herzerwärmende Geschichte eines Schiffes, das unverhofft auf dem Ozean auftaucht, um eine Menge von Leuten vor dem Ertrinken zu retten. Auch gut. Also, wir glauben ja meist, so wie in einem Spielfilm, nehmen die Dinge auch in unserem Leben ihren Lauf und wir können das nicht groß beeinflussen und es auch nicht groß ändern. Und Menschen nennen das dann die Macht des Faktischen. Ja, also vor der Wirklichkeit kannst du nicht ausweichen, das ist dann so, das läuft ab und du hast keine großen Spielräume. Ich glaube, sagen zu dürfen, dass wir alle ahnen, was gemeint sein können, wenn ich von der Macht des Faktischen spreche, denn wir gehen ja durch eine Zeit, die auch durch die Beschränkungen und Begrenzungen nicht viele Spielräume lässt. Das kann alle möglichen Fragen auch in unserem Leben betreffen. Das können gesundheitliche Fragen sein, wo du denkst, ich habe keine großen Spielräume. Charakterliche Fragen, du hast es immer wieder mit dir selbst zu tun. Das können auch Fragen der Gemeinde sein. Das können Fragen sein, die mit Beziehungen zu tun haben. Vieles wirkt so faktisch, dass ja, wir regelrecht hineingesogen werden in diese Negativität. Ich kann mich davon nicht freisprechen, dass es mir manchmal so geht, vielleicht dir ja auch. Ich möchte aber einfach mal so in Aussicht stellen, dass es nicht nur bei Filmen so ist, die man rückwärts schaut, dass sich Aussagen ändern können, sondern dass das auch in unserem Leben ein Fakt werden kann, eine Erfahrung werden kann. Ich möchte die Frage stellen, ob Dinge in unserem Leben sich womöglich anders entwickeln können als gedacht und ob es möglich ist, auch Dinge anders zu betrachten. Die Verheißungen Gottes, und um die es mir heute geht, stellen diese Frage. Die Verheißungen Gottes fragen, was könnte möglich werden, wenn das von Gott gegebene Wort in deinem Leben greift? Und dahinter steht auch die Frage, willigen wir immer nur ein in dieses Drehbuch des Lebens und sagen, so ist das Leben, da kann man nicht viel machen. Oder versuchen wir, aufgrund des von Gott gegebenen Wortes, die Story zu ändern und mit Fantasie und im Namen Gottes etwas umzuschreiben. Ich möchte dir hier mal einen ersten Bibeltext nennen, ein Zitat von Paulus. Er schreibt: Durch Jesus seid ihr versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Viele lesen hier mit dem verheißenen Geist. Im Griechischen kann man beide Varianten lesen. Aber was wird draus, wenn wir lesen, ihr seid versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung? Dann ist dieser Geist jemand, der das als Auftrag hat, dessen Programm es ist, uns in die Verheißungen Gottes hineinzuleiten, hineinzurufen und das von Gott gegebene Wort in unserem Leben wachzurufen, es in unserem Leben zu aktivieren, damit unser Leben dadurch in einer neuen Weise ins Laufen kommt. Und in dem Sinne möchte ich gerne diese Predigt auch nennen, dem Geist der Verheißung folgen. Ich möchte noch mal fragen, warum brauchen wir eigentlich so einen bewussten Umgang mit den Verheißungen Gottes? Vielleicht denkt jetzt jemand, ja, das ist auch nur eine theologische Geschmacksfrage oder womöglich auch nur eine theologische Spielerei. Aber ich glaube, dass vieles in unserem Leben uns oder vieles in unserem Leben das Zeug dazu hat, uns zu entmutigen, uns traurig zu machen, uns müde zu machen, uns Freude wegzunehmen. Und hier sind mir zwei Stellen aus dem Lukas-Evangelium in den Sinn gekommen. Und die erste möchte ich mal mit dir teilen. Da kündigt Jesus vorher seinen Jüngern an, dass er einen Leidensweg gehen wird, dass das aber ein von Gott gesegneter Weg sein wird. Ein Weg, den der Vater ihn bittet zu gehen. Und jetzt hören wir mal, was diese negative Ankündigung, die es zunächst ja ist, er wird leiden müssen, was das mit den Jüngern macht. Lukas 22, ich lese das. Jesus stand auf vom Gebet und kam zu seinen Jüngern und fand sie schlafend vor Traurigkeit. Er sprach zu ihnen: Was schlaft ihr? Steht auf und betet, damit ihr nicht in Anfechtung fallt. Also das fand ich bezeichnend. Traurigkeit kann müde machen. Und Jesus sagt, es bedeutet für euch eine Anfechtung, wenn ihr dieser Negativität Raum gebt. Das macht euch zuerst traurig und dann müde. Und das ist eine Anfechtung. Und ich möchte fragen, kann es sein, dass wir durch eine Zeit gehen, die uns traurig macht, die uns müde macht? Mir ist es so gegangen, dass ich immer wieder dachte, oh, was macht das mit mir, diese Zeit, durch die wir hier gemeinsam gehen müssen? Hoffnungen nutzen sich ab, Müdigkeit entsteht und aus Traurigkeit wird dann schnell mal Müdigkeit. Aber ich glaube nicht, dass Jesus seine Jünger ermutigen würde und uns auch nicht, uns diesen Stimmungen und Eindrücken zu überlassen, die ja erst einmal sehr faktisch wirken und sehr unabweisbar sind. Ja, so sieht es gerade aus. Hier findet sich noch eine andere Textstelle, nur drei Kapitel weiter in Lukas 24. Da begegnet Jesus nach seiner Auferstehung, also nach dem zweiten Teil dessen, was gemeint war, wenn er sagt, ich werde jetzt den Weg gehen, um den mich mein Vater gebeten hat, dass ich ihn gehe. Jetzt kommt der zweite Teil, die Auferstehung hat stattgefunden und er begegnet zwei anderen Jüngern. Lukas 24, auch das lese ich mal. Am selben Tag gingen zwei von den Jüngern nach Emmaus, einem Dorf, das 2 Stunden von Jerusalem entfernt liegt. Unterwegs sprachen sie miteinander über alles, was in den zurückliegenden Tagen geschehen war. Was in den zurückliegenden Monaten geschehen war. Und während sie so miteinander redeten und sich Gedanken machten, trat Jesus selbst zu ihnen und schloss sich ihnen an. Doch es war, als würden ihnen die Augen gehalten, zugehalten. Sie erkannten ihn nicht. Worüber redet ihr denn miteinander auf eurem Weg? Fragte er sie. Da blieben sie traurig stehen. Und einer von ihnen meinte: Bist du der Einzige, der nicht weiß, was sich in Jerusalem abgespielt hat? Was ist denn geschehen? Fragte Jesus. Und dann erklären sie ihm, dass dieser Jesus, dieser Hoffnungsträger, dieser Messias gefangen genommen wurde, gekreuzigt wurde und dass mit ihm alle Hoffnungen gestorben sind. Und Jesus, dieser unbekannte Begleiter dieser beiden, gibt sich nicht zu erkennen. Er sagt ihnen dann Folgendes: Wollt ihr es nicht verstehen? Oder warum fällt es euch so schwer, alles zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste denn der Messias nicht alles das erleiden, um zu seiner Herrlichkeit zu gelangen? Dann ging er mit ihnen die ganze Schrift durch und erklärte ihnen alles, was sich auf ihn bezog, ausgehend von Mose und sämtlichen Propheten. Und später sagten sie zueinander: War uns nicht zumute, als würde ein Feuer in unserem Herzen brennen, während er unterwegs mit uns sprach, um uns das Verständnis für die Schrift zu öffnen? Also ich muss sagen, das finde ich mindestens spannend, dass sich hier wieder etwas ereignet, was mit Traurigkeit zu tun hat und wo Jesus sagt: Darf ich euch zeigen, was das von Gott gegebene Wort ist? Er hätte ja auch gleich sich selber lüften können als der Auferstandene, aber ihre Augen waren irgendwie wie zugehalten. Er hätte sie gleich erleichtern können, weil er ja aus dem Tod auferstanden war. Aber er macht das nicht und er geht weiter einen Stück Weg mit ihnen und redet mit ihnen über die Bibel. Da muss man fragen, ja, warum macht er denn mit ihnen jetzt eine Bibelarbeit? Er ist doch auferstanden, er hätte doch gleich sagen können: Freunde. Aber er macht es, weil er ihnen vermutlich eine Einsicht vermitteln will, nämlich es wird wieder Situationen geben, die sind interpretationsbedürftig. Und dann gilt es für sie zu fragen: Was hat Gott dazu zu sagen? Was ist das von Gott gegebene Wort für diese Zeit, für diesen Moment, für diese Situation? Und Jesus sagt ihnen: Selbst das Leiden, selbst das Sterben, selbst das Kreuz war offen für Interpretation. Das war nicht nur Niederlage, das war nicht nur Verlust. Da spielte sich was ab, was Gott geplant hatte und womit er etwas ganz Segensreiches und Starkes inszeniert hat, nämlich Leben aus dem Tod. Und auch wir werden merken, es wird auch in unserem Leben immer wieder Momente geben, da sind wir eingeladen, traurig zu werden, entmutigt zu sein, müde zu werden. Und wie wichtig wäre es dann zu fragen: Gott, was hast du hier uns zu sagen, mir zu sagen? Und wie fällt von deinem Wort aus Hoffnung auf mein Leben und Zuversicht in mein Herz durch alles Traurige hindurch? Und dabei helfen die Verheißungen Gottes. Und ich darf dir sagen, das sage ich nicht, weil ich hier eine schöne Theorie bedienen will, ich habe es gelebt. Und daraus wurde mein Leben. Das von Gott gegebene Wort, und hier rede ich nicht im Kontext der ganzen Heiligen Schrift, ja, sondern das von Gott gegebene einzelne Wort, was dich meint, was dir vom Geist der Verheißung gegeben und gebracht wird, das sollst du nehmen und in dein Herz pflanzen. Diese Worte sind nicht wie ein Spielzeug gemeint, sondern so ein Spielzeug des Intellekts. Ja, was könnte das gemeint haben und wie schön sich das jetzt anhört? Nein, kein Spielzeug des Denkens, sondern ein Werkzeug des Herzens. Mit diesen Worten gilt es zu arbeiten. Das will nicht zur Kenntnis genommen werden, sondern das will zu Herzen genommen werden. Und es gibt ja auch einen Gebrauch der Heiligen Schrift, ein Gebrauch der Bibel, der konsumiert nur, ne? Mal rein und noch was davon und noch was davon, aber dadurch kommt kein geistliches Leben zustande. Ne? Viel rein, viel raus. Zum Beispiel die Pharisäer, diese Gelehrten Israels, die wussten extrem viel aus der Heiligen Schrift. Die kannten weite Teile des Alten Testamentes auswendig, Aber gewinnen wir das Gefühl, dass sie über ihre Theorie hinausgekommen werden? Haben sie Leben aus Gott in Empfang genommen? Also Jesus gewinnt diesen Eindruck, wie ich wahrnehme, nicht, wenn ich ihn höre in den Evangelien. Wichtiger als Bibelwissen ist, dass uns die einzelnen Worte ergreifen und auch wir sie bewusst festhalten. Bewusst festhalten. Und der Geist Gottes führt uns daran und dann ist es so, als würde uns so ein Wort Gottes an die Hand nehmen und uns in eine neue Hoffnung führen. Und das eröffnet wirklich Erfahrungen, neue Erfahrungen. Ich möchte mal Richard Rohr, einen katholischen Theologen, zitieren, ein Praktiker des Glaubens. Er schreibt, wie man aus der Hoffnung lebt, ist den Christen nicht besonders gut beigebracht worden. Das Ego möchte rasch klare Verhältnisse und unverzügliche Antworten. Das macht biblischen Glauben unmöglich. Das Geniale an der biblischen Offenbarung ist gerade, dass sie uns Einsicht nicht als fertige Ergebnisse liefert. Sie ist bewusst so angelegt, dass sie uns auf den spirituellen Weg setzt, auf dem wir selbst Einsicht finden. Und ein spiritueller Weg meint dann eben, ich glaube, dass das, was Gott sagt, höhere Bedeutung und Wahrhaftigkeit an sich hat, als alles, was ich zu hören und zu sehen bekomme. Das ist biblischer Glaube. Gott mehr glauben als diesem Leben. Mit allen seinen traurig machenden und müde machenden Erfahrungen. Und nutzen wir nicht Gottes Wort als Abkürzung aus unserem Problem. Das möchte Gottes Wort nicht sein, sondern diese Worte schicken uns auf einen Weg des unverkürzten Vertrauens. Jetzt fragst du vielleicht, ja, aber wie finden mich denn diese Worte? Wie kommen die denn in mein Leben? Und da kann ich nur sagen, irgendwo hier drin warten sie auf dich. Ein Wort, von dem du leben kannst, jeden Tag, jede Woche, jeden Monat. Und deswegen lese ich die Bibel. Nicht, weil ich mein frommes Pflichtprogramm abarbeiten will, sondern weil ich horche und schaue, wo möchten mich die Ermutigungen Gottes finden? Wo wollen sie Hoffnung in meinem Leben wecken? Und ich brauche sie und deswegen lese ich die Bibel. Ich habe hier ein kleines Buch, das begleitet mich schon ein paar Jahre mindestens. Und darin habe ich alle Worte, die mich gefunden haben und auf die mich der Geist der Verheißung aufmerksam gemacht hat, wo ich aufmerksam wurde, weil neue Hoffnung deutlich wurde, die habe ich hier festgehalten. Und ich sage dir, ich habe von diesem Buch noch nicht das meiste voll. Also ich würde mal sagen, vielleicht, das ist ja nur ein kleines Buch, vielleicht, auf jeder Seite steht immer nur ein Vers. Vielleicht habe ich ja noch nicht mal ein Sechstel dieses Buches voll. Und ich schreibe es schon seit Jahren immer wieder mit Versen voll. Aber was ich sagen will ist, es geht hier nicht um Masse, sondern es geht darum, dass das, was dich findet, nicht wieder wegdunstet, sondern du es festhältst und es in dein Herz einpflanzt. Und ich darf wirklich sagen, dass durch diese Worte, die von Gott in mein Leben kamen, dass ich den Eindruck gewonnen habe, dass durch diese Worte, die von Gott in mein Leben kamen, mein Leben sich entfaltet hat und irgendwie aus ihnen mein Leben wurde. Da sind Erfahrungen in mein Leben gekommen, die haben mich so geprägt. Richtungen meines Hoffens, Richtungen meiner Einstellungen, aus ihnen wurde mein Leben. Verstehst du, was ich sagen will? Aus ihnen wurde mein Leben. Das Wort Gottes öffnet die weiten Räume der Möglichkeiten Gottes. Und ich sage das ganz bewusst. weil ich weiß, in welcher Zeit wir stehen, was gerade alles geht und vor allen Dingen nicht geht. Aber du bist auf Ermutigung, auf Hoffnung angewiesen, um nicht traurig zu werden und müde zu werden. Jesus hat sich bei den Jüngern da aus Emmaus die Zeit genommen, ihnen das Wort Gottes zu erklären und die Wirkweise der Worte Gottes zu erklären. Weil er wusste, jetzt dürfen sie sich gleich freuen, dass ich auferstanden bin, aber es wird wieder eine Zeit kommen, die Erfahrungen an sich hat, die interpretationsbedürftig sind. Und dann sollen sie wissen, dass sie nicht auf die Fakten schauen, die so hammerhart und traurig sind, sondern zuerst einmal fragen, Gott, was hast du dazu zu sagen? Und was von deinem gegebenen Wort soll hier unsere Hoffnung leiten und unser Weg werden? Welche Räume willst du öffnen? Und das gilt jedem von uns ganz persönlich. Wir alle sind aufgefordert, mit Worten der Hoffnung und der Schrift diese spannungsvollen Zeiten zu meistern. Jetzt will ich noch fragen, ja, aber wie wirken dann eigentlich diese Worte? Wie kommen diese Verheißungen Gottes in meinem Leben eigentlich zur Wirkung? Wenn ich das noch nicht so kenne und kann, wie du, Carsten, das jetzt so beschreibst, wie könnte das denn seinen Anfang nehmen? Hier möchte ich dir eine Aussage vom Apostel Paulus bieten, die, und das gebe ich jetzt ganz offen zu, ich ein bisschen zweckentfremde. Aber der Gedanke dahinter, von dem meine ich, dass er wahr ist, und den möchte ich dir empfehlen. Ich lese mal Römer 10, Vers 10 vor. Da heißt es, denn man wird von Gott für gerecht erklärt, wenn man mit dem Herzen glaubt. Und man wird gerettet, wenn man das, was man glaubt, mit dem Mund bekennt. Und diese Aussage, die möchte ich jetzt einfach mal so im Zusammenhang der Verheißungen Gottes interpretieren. Also das, was Gott sagt, das gehört nicht zuallererst in unserem Kopf. Ja, es ist keine intellektuelle Übung, sondern es gehört zuerst einmal in unser Herz. Und da wünscht sich Gott, dass wir ihm glauben, was er gesagt hat. Ja? Dass wir Gott das glauben, was er gesagt hat und es mit unserem Herzen festhalten, Herzensarbeit. Und danach, gemäß dieser Aussage von Paulus, gilt es, das, was wir glauben, auszusprechen und es mit unserem Mund zu bekennen. Und das ist eine wichtige Aussage, weil wir im Grunde genommen dann gegenzeichnen und für gültig erklären, was Gott über uns gesagt hat. Ja? Gegenzeichnen meint Gott, ich nehme das jetzt wirklich für bare Münze, ich gebe dir Recht und glaube dir, was du gesagt hast. Ich spreche es nach, ich zeichne es mit meinen eigenen Worten gegen. Da reden wir also nicht der Traurigkeit das Wort, da reden wir nicht dem kleinen Glauben das Wort, da reden wir den Verheißungen das Wort. Ich möchte dir auch ein Beispiel geben. Es gibt einen, wie ich finde, etwas widersinnigen Satz in der Heiligen Schrift, aber ich habe ihn mehr als einmal gebetet. Joel 4, Vers 10, da heißt es, der Schwache spreche, ich bin stark. Ja? Merkst du, wie widersinnig das ist? Der Schwache spreche, ich bin stark. Und ich habe es mehr als einmal gebetet, aber nicht, weil ich mich so glaubensstark fühlte und dachte, Mensch, was habe ich alles drauf, sondern du ahnst vielleicht, dass das Gegenteil der Fall war. Ich war der Schwache. Aber ich habe gesagt, Gott, ich beanspruche, was du gesagt hast, dass du Kraft für mich hast, dass du meine Kraft sein willst. Und ich habe dieses Wort Gottes aus Joel 4, Vers 10 gegengezeichnet und es für gültig erklärt. Und daraus wurden Erfahrungen. Und deswegen möchte ich dich einladen, dass du nicht der Müdigkeit, nicht der Traurigkeit, nicht der Hoffnungslosigkeit das Wort redest, sondern dass du den Verheißungen das Wort redest. Wir sind immer noch am Beginn dieses Jahres und keiner von uns weiß, wie es wird. Aber ich bitte dich, nimm es durch Glauben in Besitz. Mach es für dein persönliches Leben, du brauchst es. Mach es aber auch für den Kreis der Gemeinschaft von Gläubigen, in dem du stehst. Sie brauchen dich. Mach es für diese Christuskirche. Sie braucht deinen Glauben, sie braucht deine Zuversicht. Stell dich auf den Boden der Verheißungen und wie Edelsteine, wie kostbare Diamanten, halte sie fest, pflanze sie wie gute Saat in dein Herz und lass dich überraschen, was Gott daraus hervorwachsen wird. Und sei jemand, der anderen mit dem Wort Gottes dient. Ich kann dir sagen, ich habe in diesem vergangenen Jahr, also in dem zurückliegenden, manchmal Worte gehört von Leuten, die über die Entwicklungen der jetzigen Situation gesprochen haben. Da dachte ich, das nimmt mir so viel Mut und ich musste mich richtig dagegen anstemmen und ich habe es getan durch Glauben. Sei jemand, der Ermutigung ausspricht, der Räume öffnet, der Hoffnungen weitet. Tu es für andere, tu es für dich. Dein geistliches Leben ist immer auch das geistliche Leben dieser Gemeinde und da möchte ich dich bitten, sei unterwegs auf dem Weg der Verheißung. Gott segne dich.